Einen wunderschönen guten Abend zur neuesten Folge des Lebe Mutig Live Podcasts. Ich freue mich sehr, dass du auch wieder live mit dabei bist. Und ja, der Lebe Mutig Live Podcast ist der Podcast, der mutige Macher interviewt, die in ihrem Leben die ein oder andere mutige, sehr mutige Entscheidung getroffen haben und deshalb heute in ihrem Bereich und in ihrer Expertise besonders erfolgreich und besonders gefragt sind. Und ja, wenn du jetzt live mit dabei bist, dann hast du die einzigartige Möglichkeit, dass du mit uns interagieren kannst. Das heißt, du kannst unter dem Live-Video deine Fragen stellen an meinen Gast und ich kann die weiterreichen während des Gespräches. Und wenn du jetzt die Aufzeichnung hörst, dann kannst du leider nicht mehr interagieren, weil ist ja nicht mehr live. Aber du darfst natürlich, wenn es dir gefällt, am Ende das Ganze sehr, sehr gerne teilen. Du darfst gerne eine Bewertung abgeben bei iTunes mit, was gibt's da, 5 Sterne und bei Spotify 17 Bananen oder keine Ahnung, was da so alles geht. Mein Gast lacht noch. Für alle anderen, die es hören, ist der Gag mittlerweile ausgelutscht. Ich mache den nämlich jedes Mal am Anfang. Ich muss mir mal einen neuen einfallen lassen.
Aber ich gebe dir auf jeden Fall 17 Bananen.
Okay, ja. Sehr gut. Vielen Dank. Ich freue mich sehr. Und ja, wenn du der Meinung bist, das Thema könnte deine Freunde interessieren, teil gerne das Video, markiere sie unten drunter. Wir freuen uns, wenn euch der Podcast gefällt und ja, ihr das Ganze an die Menschen weiterempfehlt, denen es gefallen könnte. Und damit kommen wir zu meinem heutigen Gast, wo hier schon die ersten Kommentare reinkommen. Sehr, sehr cool. Ich freue mich, dass so viele schon live drauf sind. Schreibt uns gern kurz rein, wo ihr herkommt, dass ihr mit dabei seid. Und dann wissen wir, wir haben hier eine geile Community mit dabei und richtige Prominenz hier mit dabei. Richtige Prominenz. Der Lorenzo Schibetta, der Patrick Greiner. Ich freue mich sehr. Großartig. Ja, zu meinem heutigen Gast. 1:52 schon wieder fürs Intro verplappert hier. ich freue mich sehr. Wir kennen uns jetzt seit knapp 4 Jahren. Er ist sehr, sehr erfolgreich mit jungen Jahren in der Eventbranche als Unternehmer. Und hat hier mit seinem Team, vor allem mit seinem Zwillingsbruder zusammen, in kürzester Zeit mit der Entrepreneur University, ich hoffe, ich habe es halbwegs richtig ausgesprochen. Ich tue mich immer schwer mit dem Wort. mit der Unternehmeruniversität auf Deutsch, mit der Entrepreneur University, eine Marke etabliert, die mit dem Founders Summit in den letzten 4 Jahren über 8.500 Menschen bewegt hat, insgesamt auf 4 Events. Allein beim letzten waren jetzt an 2 Tagen in Wiesbaden 5.000 Menschen im 4. Jahr. Und das in so einer kurzen Zeit mit einem Team von mehreren Dutzend Leuten, die dahinter arbeiten, dieses Unternehmen wirklich hochgezogen und erfolgreich gemacht, Sponsoren höchsten Ranges gewonnen, wirklich, also Namen, die jeder kennt. Wir wollen jetzt nicht so viel Werbung machen hier, aber die leeren Energy Drink Dosen liegen hier überall rum und der große Finanzdienstleister ist auch sehr präsent, aber wir wollen da gar nicht ins Detail gehen, also da muss man erstmal reinholen, auch mit dem Konzept. Und dabei war es bei ihm gar nicht so auf Unternehmertum gepolt. Er war auf dem Sprung in die Fußball-Bundesliga eigentlich, ist deutscher Jugendmeister geworden mit Eintracht Frankfurt und ja, war sehr, sehr erfolgreicher Verteidiger, glaube ich.
Richtig,
ne? Warst du? Ja. Links, rechts, Mitte?
Rechtsverteidiger.
Rechtsverteidiger. Ja. Das heißt, ja, er hätte auch sehr gut der aktuelle Joshua Kimmich sein können, hat aber in seinem Leben die Entscheidung getroffen, sich und es gehört, glaube ich, auch viel Glück dazu, viel Vitamin B und ja, ganz, ganz viel, um unter diese letzten paar Promille zu kommen, die wirklich mal einen Profivertrag in der Bundesliga haben. Das ist nicht immer nur das Talent. Er hat sich aber dementsprechend nicht auf sein Talent verlassen, sondern auf seine Fähigkeiten zu sagen, ich möchte hier ein eigenes Unternehmen aufbauen und war sehr, sehr mutig und hat diese Entscheidung getroffen, dem Fußball den Rücken gekehrt. Und 8.500 Eventbesucher später und ein paar Jahre sitzen wir jetzt hier. Dementsprechend herzlich willkommen, Robin Söder.
Ja, cool, dass ich da sein darf. Ich glaube, so ein langes Intro habe ich noch nie bekommen, aber weiß ich sehr zu wertschätzen. Und
Ehre, wem Ehre gebührt.
Ja? Dankeschön, ja, und freue mich auf deine Fragen.
Ehre, wem Ehre gebührt. Ja, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast hier für den Podcast. Wir drehen die Kamera mal so, dass man dich besser
sieht. Du musst mir mal helfen. Ich finde das Format unfassbar cool, ja, weil es live ist. Mega, ja, ich feier's. Ja. Sollen wir uns jetzt angucken oder soll ich da reingucken?
Das ist freaky, ne? Wenn du, ja, wenn du es nicht über Skype machst, genau, ist ja, dann immer so, guckst, ja, du jetzt in die Kamera, ja, einfach so, wie du dich wohlfühlst, ja? Okay. Das ist völlig egal. Auch gerne in die Kamera, damit ein hübsches Gesicht dann auch zu sehen ist. Das ist ja wunderbar. Ich habe es kurz im Intro gesagt. Du warst auf dem Weg zum Fußballprofi,
ja,
Hast dann die Entscheidung getroffen, ist vielleicht nicht so die sicherste Wahl, sich darauf zu verlassen. Was waren denn da die Beweggründe? Also wie kam es dazu zu sagen, okay, ich finde das Thema Unternehmertum viel spannender. Wie kam es dazu, die Entscheidung zu treffen, wirklich dem Fußball den Rücken zu kehren?
Also der Grund, warum ich dem Fußball den Rücken gekehrt habe, war nicht unbedingt das Thema Sicherheit, weil das, was ich heute mache, würde ich nicht viel sicherer einschätzen. Das Ding war, dass ich das einfach nicht mehr gefühlt habe. Und das war echt schwer, mir das selbst einzugestehen, wenn du dein Leben lang eigentlich für den Sport, für den Fußball lebst und dann dir irgendwann eingestehen musst, dass das, was du eigentlich dein Leben lang wolltest, nicht das ist, was du wirklich wolltest. Das war nicht so einfach, sich das einzugestehen, aber notwendig, um irgendwie glücklicher zu werden und erfüllt zu sein. Ja, und um es kurz zu machen, so der Fußball als Sport, ja, für mich nach wie vor der geilste Sport der Welt, aber die Branche Fußball habe ich gemerkt, dass ich zumindest zu der Zeit einfach nicht ready dafür war. Ich bin auch so ein bisschen emotionaler, sensibler, empathischer Typ und das ist halt ein sehr, sehr kaltes, oberflächliches, hartes, schnelllebiges Business und habe einfach gemerkt, dass ich als Menschentyp in dieses System und in die Branche Fußball nicht reinpasse und sich das dann einzugestehen war, wie gesagt, nicht einfach, aber die Wahrheit und die musste ich mir dann irgendwie in den Spiegel sagen, unter Tränen. aber habe dann gesagt, okay, bis hierhin und nicht weiter. Am Ende des Tages geht es darum, dass ich glücklich werde und nicht irgendwie Leute glücklich mache, die sich daran erfreuen, mich irgendwie zu sehen im Fußball erfolgreich oder so.
Wie alt warst du damals?
Als ich aufgehört habe, war ich Anfang 20.
Ich meine, was ist da, ist irgendwas Besonderes passiert, dass ein Anfang 20-jähriger, junger Kerl, der den Fußball liebt, Fußball verrückt ist, der das Talent hat, der auch das Umfeld hat bei Eintracht Frankfurt, einem Bundesligisten, in der Jugend ist, da zu sagen, nee, ich lasse es.
Also es sind so ein paar Faktoren, die tatsächlich dann den Austritt vielleicht auch ein bisschen gepusht haben. Das eine war, ich war dann nach meinem Jugendbereich bei Eintracht Frankfurt im Herrenbereich offiziell im Drittligakader bei Kickers Offenbach. Ich weiß nicht, ob man das bei dir im Podcast so sagen darf.
Alles gut, ich wohne ja nicht mehr in Frankfurt, von daher darf mir Offenbach jetzt offiziell auch im Podcast erwähnen.
Sehr gut.
Früher wurde man dafür gefünfteilt und geteert und gefedert, aber jetzt geht das.
Okay, dann bin ich beruhigt. Genau, ich war bei Kickers Offenbach, er muss aber sagen, super Verein, sehr, sehr familiär, noch viel familiärer, weil er halt kleiner auch als die Eintracht, obwohl die Eintracht auch ein toller Verein ist, eine tolle Zeit dort hatte. Ja, aber es war so, dass wir da auch mit der ersten Mannschaft zwangsabsteigen mussten, weil der Verein pleite gegangen ist in die Regionalliga. Hab tatsächlich 2 Wochen, bevor ich zum Vorstand gegangen bin, gesagt habe, ich möchte meinen Vertrag aufgelöst bekommen, nochmal 2 Jahre Regionalliga unterschrieben gehabt. Aber hatte natürlich schon die ganze Zeit irgendwie mit dem Gedanken gespielt, da rauszugehen. Es gab so einen Auslösermoment, wo ich halt die ganze Zeit diese Frage reflektiert habe, macht mich das noch glücklich und so weiter. Und es gab so einen Moment, an dem ich zu einer Ampel gelaufen bin. Das war, glaube ich, in der Mittagspause vom Vormittagstraining aufs Nachmittagstraining. Und da stand an der Ampel sinngemäß zumindest, you exist, but do you live? Und ich habe mich nicht mehr lebendig gefühlt. Ich war nur noch so eine Maschine, die funktioniert hat. Und das war für mich so ein Auslösermoment, wie so ein Zeichen, wo ich gesagt habe, okay, ich muss jetzt hier was anderes machen. Und dann habe ich ja auf gut Deutsch die Eier in die Hand genommen und gesagt, okay, ich möchte gehen. Und der Zug vom OFC war sogar echt fair. Die haben mir gesagt, ey, vielleicht übereilt, vielleicht bist du auch einfach müde aus 15 Jahre Jugendleistungsfußball und so, vielleicht brauchst du einfach mal eine Auszeit. Haben mir die gegeben, ein halbes Jahr, bis zum Winter durfte ich mich entscheiden. Und bin aber dann bei der Entscheidung geblieben.
Ist eine extrem mutige Entscheidung, die du damals getroffen hast. Und ich glaube, letzten Endes, dieses Gefühl können sehr, sehr viele nachvollziehen. Dieses Ausgebranntsein und ist es wirklich das Richtige? Ist es die Erfüllung? Ist es meine Berufung, was ich hier jeden Tag mache? Also zumindest, wenn man repräsentativen Umfragen glauben darf, 85% der Deutschen sind irgendwie unzufrieden mit dem, was sie tun jeden Tag. Aber es ist ja nicht jeder in dem Moment so mutig und tut's auch wirklich. Ne? Viele haben Verpflichtungen, haben Familie, das Geld muss reinkommen. Und sind die Routinen, ist vielleicht auch die Angst vor der Veränderung. Wie hast du den Mut gefunden, das auch durchzuziehen? Und ich meine, dein ganzes Leben war auf Fußball ausgerichtet vorher. Wie hast du den Mut gefasst, wirklich dahinter zu stehen? Und wo wusstest du auch für dich, dass es die richtige Entscheidung ist?
Gewusst habe ich das nicht. Hätte auch sein können, dass ich das hart bereue irgendwann. Aber der Schmerz war irgendwie zu groß so und ich habe irgendwie keinen Bock mehr gehabt auf den Schmerz und habe mir halt irgendwann die Frage gestellt, warum diesen Schmerz fühlen, wenn ich auch ihn nicht fühlen muss. Mhm. So. Und da habe ich halt gesagt, okay, ich mach's einfach. Und man muss fairerweise sagen, ich habe nie großes Geld im Fußball verdient oder so. Mhm. Das ist natürlich dann nochmal einfacher zu sagen, ich mache was anderes,
ja.
Als wenn du irgendwie jeden Monat Minimum sechsstellig überwiesen bekommst oder auch nur gut ja. fünfstellig. Das war bei mir nie der Fall. Ja. Deswegen war das auch, ja. sag ich mal, einfacher als...
Also alle, die zuhören, die jeden Monat sechsstellig überwiesen bekommen.
Ja gut, du weißt, was im Fußball verdient wird.
Achso, es war auch die Fußballgehälter.
Ja, genau. Deswegen habe ich halt, bei mir war das halt auch im Fußball ja. nicht so. Und deswegen war das für mich einfacher als, ja. als vielleicht für einen Erstligaspieler, der da ja. echt die Kohle kassiert.
Hast du für dich, weil du hast ja gesagt, die Sicherheit, dass es die richtige Entscheidung war, hattest du nicht. Ist ja auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt, dass, ja. dass du bei jeder Entscheidung dir vorher nie sicher sein kannst, ist es die richtige Entscheidung. Du merkst es immer erst hinterher.
Ja.
Nichtsdestotrotz ist es ja der Mut, die Entscheidung auch zu treffen
ja.
und durchzuziehen. Kannst du irgendeinen Schlüsselmoment oder ein Schlüsselerlebnis oder irgendein Tool mitgeben, wie du für dich gesagt hast, okay, das ziehe ich jetzt durch, woran du dich festgehalten hast in dem Moment?
Also dieses Verbinden mit der Endlichkeit ist, glaube ich, wertvoll. Mhm. Sich bewusst zu machen. Weißt du, was das komisch ist? Jeder weiß, dass er sterben wird, aber keiner realisiert es so richtig. Ja. Und darüber mal ein bisschen nachzudenken und das nicht so als irgendwie Panikmoment zu nutzen, sondern als Befreiungsmoment zu sehen und Geschenk zu sehen, das hat mir geholfen zu sagen, okay, ich mache, was ich will und nicht, was andere wollen. Weil ich glaube, dass so viele Menschen, auch ich heute noch teilweise, Dinge machen, die sie selbst eigentlich gar nicht machen wollen. Mhm. Der eine Post, der eigentlich gar nicht gemacht werden wollte, weil den irgendwie gemacht hat, wenn man denkt, es kommt gut an oder. Ich glaube, so viele, auch so in Mikroebene im Leben, ja. sind Dinge, die man eigentlich für andere macht. Und mittlerweile stelle ich mir bei fast allem, was ich mache, bewusst die Frage, würde ich das machen, wenn es keiner sehen würde?
Mhm. Das ist eine sehr gute Frage. Also wenn ihr was zu schreiben habt, schreibt euch dafür aus, würde ich das auch gerade tun, wenn keiner zuschaut? Das ist mega.
Genau, also zum Beispiel, das kann man auf alles übertragen. Würde ich wirklich so oft ins Fitnessstudio rennen, wenn meinen Körper keiner sehen würde? Würde ich wirklich versuchen, keine Ahnung, Faunasammel aufzustellen mit in der Art und Weise, wenn keiner kommen würde? So, so von der Grundidee, ja. Und wenn du dann Ja sagst, dann ist okay. Wenn du, wenn du aussiehst wie Adonis, aber für dich aussehen willst wie Adonis, dann ist das auch vollkommen okay. Wenn du ein Lambo fahren willst, aber den für dich fahren willst, dann ist es auch vollkommen okay, aber halt für anderes immer kritisch.
Ja. Ist eine sehr, sehr, sehr wertvolle Frage. Ich sehe gerade, Andreas schaut zu, du bist zum rechten Zeitpunkt reingekommen. Wir reden nicht mehr über die Kickers, Andreas.
Das geht bei ihm gar nicht, weil er ist Vollblut Eintracht.
Ich weiß. Er spricht den Namen nicht mal aus. Das ist,
ich war auch wahrscheinlich 2-3 Jahre auf seiner Blacklist in der Zeit.
Sehr, sehr gut. Du warst mutig, du hast die Entscheidung getroffen und bist raus und hast angefangen, deine eigenen Ideen zu verwirklichen. Jetzt haben ja ganz, ganz viele Menschen, die diesen Podcast hören, wahrscheinlich eigene Ideen und fragen sich, ja, wie kriege ich das denn hin? Wie schaffe ich es wirklich, aus einer Idee innerhalb von 4-5 Jahren ein Unternehmen mit mehreren Dutzend Mitarbeitern zu machen, das 5000 Menschen auf ein Event bewegt, von den größten Marken in Deutschland gesponsert wird und die größten Speaker zu holen? Und also nicht nur in Deutschland, sondern du holst einen Mike Tyson. Mhm. Gut, du hast, glaube ich, den Namen deines ungeborenen Sohnes dafür verkauft. du hattest John Strolecki jetzt da und Frank Thiel, also wirklich bekannte Gesichter und Top-Welt-Bestseller-Autoren, die ich glaube, 7- oder 8-stellig an Büchern verkauft haben. Oder also mehr als 10 Millionen hat John Strolecki, glaube ich, nicht 100 Millionen, ist viel, aber 10, 20 Millionen Bücher. Das ist ja schon krass in der kurzen Zeit. Und das alles angefangen von der Idee. Was, wenn du dich jetzt zurückversetzt in den jungen Robin, der gerade bei den Kickers, Entschuldigung, Andreas, gesagt hat, Freunde, ich bin weg, bis hin zur Gründung der Entrepreneur University. Was, wie kam es von der Idee zur Umsetzung? Was war dein Weg da?
Genau, also ich habe gegründet Entrepreneur University so aus dem eigenen Schmerz heraus. Und für alle, die Bock haben auf eine eigene Idee, fühlt mal in den eigenen Schmerz hinein. So, was ist irgendwie optimierungsfähig in eurem tagtäglichen Tun? Bei mir war es so, dass ich halt neben dem Fußball auch immer Wert gelegt habe auf Bildung und so. Ne? Also mir war immer klar, ich muss irgendwie zumindest ein bisschen akademisch meine Laufbahn gehen und habe parallel Abi und Studium gemacht. Und neben dem Studium und kurz nachdem das Fußball zu Ende war, habe ich mich direkt ausprobiert in so einem Startup. Ich habe so ein klassisches, so ein Amazon FBA-Business starten wollen, also ein Ex- und Import von Uhren. Und habe dann gemerkt, dass ich habe Business Administration studiert, dass das, was ich in der Uni lerne, nicht das ist, was mich wirklich weiterbringt. Also es war so voll am Leben vorbeigelernt und da kam mir so der Gedanke, okay, wie geil wäre es denn, eine eigene Uni zu besuchen, wo Menschen auf der Bühne sind, denen du an den Lippen hängst, weil sie praxisnah sprechen, weil sie auf eine coole Art und Weise Wissen vermitteln, weil sie über die wichtigen und dringenden Dinge sprechen und weil sie es halt mit Proof of Concept machen. Also die erzählen nicht irgendwie einen theoretischen Kack, den die meisten Professoren leider nie irgendwie in der Praxis umgesetzt haben, sondern die haben es gemacht und das war mir wichtig, auch ein Netzwerk zu kreieren aus Gleichgesinnten und so. Das war nie eine Business-Intention, die ich da mit Entrepreneur University hatte, sondern die Plattform für Menschen wie mich. So, ich bin heute noch mein eigener Avatar und habe halt diese Vision gehabt von genau dieser Uni. Und genau, dann ging es los, Step by Step. Damals Matthew Mockridge war so einer der Jungs, die ich wirklich selbst konsumiert habe. Gesagt hat, den will ich gerne auf der Bühne haben. Den angerufen quasi, ganz simpel übers Impressum reingegangen, habe gesagt, ey, ich hab Bock, dass du besprichst und so kam das und da gibt's keinen doppelten Boden, da gibt's keine krasse Erfolgsgeheimnisse, das gibt's meiner Meinung nach eh nicht, so learning by doing, wir machen heute noch Dinge, für die wir vollkommen unqualifiziert sind, aber
zum Beispiel?
Boah, wir haben eine eigene App rausgebracht, das war gar nicht unser Business, sind wir auch voll aufs Maul geflogen, nicht funktioniert eine Zeit lang. Wir machen viele Dinge, auch im Marketing. Wir wussten nicht mal, habe noch nie was von Marketing. Ich kannte ein eckiges Tor und einen Ball. Also ich kannte kein Business. So. Man hat jeden Tag, ich habe nie vorher ein Event organisiert. Ich war froh, wenn meine Eltern mir die Geburtstagsfeier organisiert haben. Und heute haben wir schon Events organisiert mit 30.000 Menschen bei unserer Eventagentur. Genau, wir machen viele Dinge, für die wir nicht qualifiziert sind, aber lernen halt auf dem Weg und ja, learning by doing. Du hast das Step für Step für Step für Step.
Also immer wieder nach diesem Motto, start before you're ready.
Genau.
Erstmal den Auftrag annehmen und dann gucken, wie setze ich es eigentlich um.
Genau.
Erstmal das Event promoten und dann überlegen, wie mache ich es eigentlich.
Ja. Genau. Und irgendwann, wenn du den Pressure hast, und das ist Fluch und Segen zugleich im Event-Business, da hast du richtig Druck, weil da ist ein Datum. Und bis dahin musst du delivern. Ja. Bei so den ganzen anderen Geschichten, die man macht, da ist es oft so, komm, wir verschieben den Launch um eine Woche, komm noch mal eine Woche und das ist noch nicht perfekt und das nicht. Und da ist so,
klar,
bis dahin muss es funktionieren. Das ist der Vorteil bei Event-Business, aber das Leben ist immer bipolar, genauso viele Nachteile gibt es auch bei Event-Business. Ja.
Also den Tipp können wir, glaube ich, nach draußen hauen. Wenn du selber Events machen willst, kann ich auch selbst bestätigen, mit meinen Events wirklich auf den Punkt wirst du dann, wenn du weißt, an dem Tag muss es fertig sein.
Genau.
Ansonsten, wir Menschen brauchen ja Deadlines. Deadlines, dann ist es immer einfacher, Dinge auch wirklich umzusetzen. Jetzt so von den ersten Schritten bis zu Events sogar, die ihr jetzt nicht eigene Events, aber fremde Events, die ihr organisiert habt mit 30.000 Leuten.
Ja.
Wie ist es in der Zeit gewachsen? Der ganze Unternehmensaufbau ging ja wirklich rasant.
Ja.
Ne, angefangen von dir, dann wie mit deinem Bruder zusammen oder hast du gesagt, komm, mach mit oder wie kam es dazu, dass ihr gemeinsam da losgelegt habt?
Genau, mein Bruder hat, als ich gestartet bin, noch sein Studium zu Ende gemacht. Ich habe es irgendwann abgebrochen, bei auch im Schnitt von 1,3, 1,4 irgendwie so im fünften Semester. Also ich habe es immer parallel gemacht, das war so ein Wochenend- und Abendstudium, aber habe ich auch irgendwann gesagt, es ging einfach nicht mehr und ich habe auch keinen Sinn mehr darin gesehen. Es war auch für mich unauthentisch zu sagen, okay, ich mache hier irgendwie als Revolution des deutschen Bildungssystems meine eigene Uni und schieße so ein bisschen dagegen inhaltlich und gehe aber noch selbst zur Uni. Das hat sich unauthentisch angefühlt. Aber er kam so ein drei Monate, nachdem wir losgelegt haben, kam er dazu. Meine Freundin war von Tag 1 an dabei, die unterstützt hat, ohne die der Laden auch heute nicht so funktionieren würde, wie er es tut. Und dann ist das gewachsen und gewachsen. Erste Event waren wir alleine, zweite Event waren wir mehr oder weniger auch noch alleine. Und dann beim dritten Event, wo es dann richtig auch mit den ganzen Themenbühnen losging und so, ging es einfach nicht mehr alleine. Da waren wir relativ schnell auf einmal so knapp 10 Leute, nicht alle Vollzeit. Und mittlerweile kombiniert mit Eventagentur sitzen hier knapp 20 Leute und kurz vor Fauna Summit sind hier teilweise sogar 30 Leute unterwegs. Genau, nicht alle Vollzeit, aber mittlerweile echt einige und genau, macht Spaß, cooles Team, junges Team, alle Bock, was zu lernen und irgendwie Impact zu machen.
Wie wichtig ist es gerade so für dich, so mit der Family auch zu arbeiten? Ich meine, du hast deinen Bruder dazu geholt, Mama ist Reike, dabei, deine Freundin ist dabei, deine Mama ist mit im Boot, dein Papa ist mit im Boot, die da auch auf der einen Seite ne, als Mama und Papa sich total zurücknehmen und im Hintergrund die Arbeit machen und dir oder euch dabei helfen, wirklich den Laden zu schmeißen, aber da ja auch ganz, ganz wertvolle Beiträge leisten, gerade im Hintergrund. Und ich glaube, das ist ja auch, du bist jetzt 26 geworden, die Tage. Ne? Herzlichen Glückwunsch nochmal.
Ja,
vielen Dank. Wir haben ja beide fast zeitgleich. Ja. Mit 26 gibt es, glaube ich, auch eine enorme Sicherheit zu wissen, ne? wenn die Eltern im Hintergrund sind und immer so ein bisschen noch einen auch auffangen können oder auch feedbacken können, glaube ich, sagen können, ne? Sohn, das war gut, das war vielleicht nicht so gut. Inwieweit ist das für dich eine Riesenstütze, gerade dieses familiäre Umfeld?
Ich glaube, die Hauptstütze ist die, dass mir immer schon gesagt wurde, mach auch, was du Bock hast und du musst für niemand anderen was machen, auch im Fußball damals, da gab es nicht, da kennst du ja auch so Eltern als Schiedsrichter und so, die da draußen stehen und und gefühlt so das Leben der Erfolg im Fußball des Kindes ist, was völliger Schwachsinn ist, sowas gab es bei mir nie und da wurde ich auch so, weil ich gesagt habe, ey, ich habe Bock, das zu machen, da wurde ich auch supported und bestärkt, ja, wenn du Bock drauf hast, dann mach's und das ist so die Hauptstütze. Mein Vater arbeitet selbst, verkauft Autoteile, der versucht dann on-event immer da zu helfen, wo es irgendwie geht. Meine Mutter ist mittlerweile fest hier, die macht die ganze Speaker-Betreuung und so weiter. Das ist jetzt nicht so, dass ich mit denen irgendwie über Strategien und Co. spreche, ist auch nicht so, dass ich von denen Geld bekomme oder sonst was, weil wir kommen aus ganz normalen Verhältnissen, uns ging es nie schlecht, aber wir sind auch jetzt nicht reich oder so. Das heißt, ich konnte da auch jetzt finanziell nie auf irgendwas zurückgreifen. Aber viel wichtiger, es war halt dieses, die supporten mich und selbst wenn es scheitert, sagen die, okay, du hast es probiert.
Emotionale Stütze auch, dieser emotionale Halt und der Rückendeckung, mach dein Ding und versuch's.
Genau.
Auch ganz wichtig, ne? Auch, ich glaube, also generell an junge Eltern oder so und auch der kleine Mike, oder heißt der Mike oder heißt der Tyson?
Nein, wir haben uns geeinigt, Vorname gucken wir mal, Zweitname Tyson und Drittname einfach, also dann Familienname.
Genau. Okay. ich meine, ich denke mal, das sind ja auch Werte, die du weitergeben wirst an deine Kinder mal irgendwann. Und es ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, da auch diese Freiheit, die man zu lassen, und dann ist auch so mit zu supporten, ist ja auch richtig kraftgebend. Mhm. Wie war dann der Punkt, als du gemerkt hast, okay, wir kommen hier mit dem kleinen Family-Business nicht mehr aus? Ich war ja seit dem zweiten Event mit dabei als Moderator und habe es mit begleitet auch und so ein bisschen mitbekommen, wie es gewachsen ist. Wie war der Schritt dann vom Family-Business wirklich zum Teamaufbau? Mhm. Habt ihr es geschafft, in der Kürze der Zeit wirklich auch so ein treues Team aufzubauen, dass so krass auch diese Community und diese Marke lebt und diese Werte auch so weitergibt. Weil das ist was, lass mich das noch sagen, was wirklich auffällt, wenn man auf euren Events ist, dass jeder, der ein blaues T-Shirt trägt oder welche Farbe eure T-Shirts auch bei den Events immer haben, ich meine, sie waren irgendwie dunkelblau, oder?
Hatten wir auch schon, ja. Dieses schon? Jahr war weiß, glaube ich.
Ja. Ist ja auch wurscht, welche Farbe die T-Shirts haben. Auf jeden Fall jeder, der als Team oder Crew oder was auch immer erkenntlich ist, dass der brennt, dass der in jeder Sekunde da ist, dass da nie einer irgendwie lustlos in der Ecke steht mit den Händen in den Taschen und nicht weiß, was er zu tun hat, sondern die sind immer da, die sind immer präsent, die sind immer bei den Teilnehmern, und sind irgendwie, man hat immer das Gefühl, dass es eine Riesengemeinschaft ist, die dafür absolut brennt. Und das ist ja nichts, was du einem Mitarbeiter antrainieren kannst, sondern das hat ja mit den Werten der Menschen zu tun, die du angezogen hast. Wie habt ihr das es geschafft, solche Menschen zu kriegen.
Ich glaube, dass ein Team immer die Verstärkung dessen ist, was auf der obersten Führungsebene passiert. Mhm. Und ich glaube, dass alle, sowohl hier im Team und tatsächlich auch teilweise das auf die Volunteers dann vor Ort an dem Wochenende überschwappt, ist halt dieses echte, authentische Leben für diese Marke, für dieses Event und für den Mehrwert davon und nicht für dieses, komm, lass uns irgendwie Geld verdienen, was natürlich nicht schlecht ist, davon nie verwechseln, weil manchmal haben wir das Gefühl, Geld ist schlecht in der deutschen Gesellschaft, darum geht's gar nicht, aber dass uns das andere halt wichtiger ist und ich glaube, das merkt man voll und das kriegen alle mit hier, wenn wir hier Kickoff-Events machen intern, jetzt zum Beispiel Anfang Juli gehen wir auch 4 Tage in irgendein Häuschen mit dem ganzen Team und arbeiten wirklich so an Vision, Mission, Statement. Jeder soll verstehen, um was geht's hier eigentlich, was ist unsere Mission, wo wollen wir hin, was ist unsere Aufgabe. Und ich glaube, das kriegt man halt ja echt hier, steht ja auch immer irgendwo rum, ne?
Ja.
Das wird überall auch irgendwie aufgehängt und so weiter. Bedeutet, man kriegt das halt jeden Tag irgendwie eingebläut. Und die Menschen bei uns verstehen, glaube ich, auf welche Frage im Unternehmen sie die Antwort sind. Und das ist, glaube ich, wichtig. Und das gibt denen auch Sinn in ihrer Tätigkeit. Und dementsprechend haben wir mittlerweile echt ein Kernteam von Leuten, auf die du dich echt verlassen kannst, die loyal sind, die, wo ich weiß, dass auch wenn es schlecht laufen würde, dass die nicht so schnell weg wären.
Ja. Ganz, ganz wichtig. Es ist eine schöne Ausdrucksweise, dass jeder weiß, auf welche Frage im Unternehmen er die Antwort ist. Was für Fragen sind das? So hast du ein, zwei Beispiele, wie diese Fragen aussehen?
Das ist für eine Struktur und für eine Execution im Unternehmen, für einen klaren Workflow immer ganz gut zu wissen, dass zum Beispiel sich der CMO weiß, ich bin die Antwort auf folgende Frage.
CMO, Chief Marketing Officer.
Genau.
Also der Chef fürs Marketing.
Genau. Der muss zum Beispiel wissen, beispielsweise, ich bin dafür verantwortlich, dass, ich mache jetzt mal ein Beispiel, das entspricht jetzt nicht der Realität, dass wir über Ads 3000 Tickets verkaufen, beispielsweise. Das ist sein KPI. Und erst auf die Frage.
KPI für die, die es nicht verstehen.
Key Performance Indicator.
Key Performance Indicator.
Genau, also die Zahl, an der er gemessen wird. Und er stellt sich die Frage, wie verkaufen wir 3000 Tickets über Performance Marketing beispielsweise? Und er sucht die Antwort, nicht ich. Und so hat jeder seine eigenen Fragen. Wo er weiß, er ist die Antwort darauf. Er kennt sie vielleicht selbst nicht, aber er weiß, ich als Person mit meinen Tätigkeiten und was ich hier mache, muss die Antwort finden. Und das gibt Sinn, weil er weiß, okay, dafür bin ich hier. Er findet Lösungen.
Ja. Und dahinter dann, wie du es eben gesagt hast, die Eingliederung ins gesamte Wertekonstrukt und die größere Vision,
die
das Unternehmen hat.
Ich gliedere ein Unternehmen immer nach, so ganz grob, nach 4 W-Fragen. Das ist einmal die Frage nach dem Warum. Das ist dann die Mission, also die Aufgabe des Unternehmens. Und wenn du das mal für dich ausformuliert hast, macht es auch auf einmal Sinn, warum du überhaupt am Markt da bist. Das ist so deine Marktberechtigung. Ja. Warum bist du am Markt? Warum darfst du überhaupt am Markt sein? Das ist dein Warum, deine Mission. Das zweite ist das Wer für mich, das ist die Vision. Wer willst du sein? Die Vision mit allen Core-Values und alles, was dazugehört. Das dritte ist das Was, das sind dann die Produkte, also du hast jetzt die Mission, deine Aufgabe, du hast die Vision, wer willst du sein, und das Was sind dann halt die Produkte, mit was setzt du denn jetzt deine Mission und Vision in die Tat um, das ist dann bei uns vorne, das haben wir mit Ausbildungsprogramm etc., und das Wie ist dann dieses, da geht es dann immer kleiner ins Detail, also ab dem Wie wird es immer feiner, das sind dann so Strategien, Taktiken, etc., und da gibt es auch 4 Handlungsbereiche, um die man sich immer kümmern müsste. Das ist People, Execution, Cash und was ist noch? People, Execution, Cash und fällt es gleich ein. Leading, genau. Die 4 Dinge sind die, um die wir uns dann kümmern auf der täglichen Basis. Und da haben wir für jeden Bereich auch verantwortliche Workflows und so weiter. Genau.
Richtig super aufstrukturiert gerade. Ich glaube, viele sind jetzt gerade ordentlich am Mitschreiben. Das ist sehr, sehr wertvoll. Wie hast du dir dein unternehmerisches Wissen angeeignet. Ne? Mit 25 zuerst noch nicht. Ja. So dass man sagen kann, ich gucke auf 30 Jahre unternehmerische Lebenserfahrung zurück, aber ich glaube, den einen oder anderen Unternehmer würdest du mit dem Wissen in die Tasche stecken. Das ist ja jetzt schon, das heißt ja, du bist lernaffin, bildungsaffin, ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt.
Ja.
Aber wie hast du dir das Wissen angeeignet? Das kannst du anderen empfehlen.
Ja, um Gottes Willen. Also ich will auch gar nicht so tun und tue auch nicht so, als wäre das anders. Ich bin gefühlt auch noch am Start. Ne? Also 3,5 Jahre, 4 Jahre Unternehmertum ist gefühlt nichts. Mhm. Da geht die Reise erst jetzt richtig los. Aber ja, ich habe schon ein paar Learnings gemacht und also das eine ist, sich Wissen anzulesen und das ist, glaube ich, wichtig, aber ich glaube, es ist super wichtig, dass man während diesem immer weitergehenden Lernprozess gleichzeitig auch das in die Praxis immer parallel anwendet, weil sonst bringt es nichts. Und du weißt, im 3. Event war Sadhguru bei uns, einer der bekanntesten Yogis, und er sagt auch, da geht es aber um Glauben und so, er sagte, egal was ich erzähle, egal ob du mir glaubst oder nicht glaubst, es bleibt eine Story für dich. Mhm. Warum? Weil so egal was man erzählt, egal ob du mir glaubst, was ich erzähle oder ob du es mir nicht glaubst, es bleibt in beiden Fällen eine Story für dich, weil du die lebendige Erfahrung nicht dazu gemacht hast. Erst wenn du selbst erfahren hast, dann ist es für dich deine Realität. Mhm. Und ich glaube, dass auch da erst so die richtigen Learnings drin sind. So getreu dem Motto, erst wenn das Kind hat 15 Mal von der Mutter gesagt, nicht auf die heiße Herdplatte fassen. Mhm. Aber erst wenn es mal die Erfahrung gemacht hat, dann weiß er, okay, sollte ich nicht tun. Ja. Also immer das Leben selbst ist, glaube ich, der beste Lehrer.
Ne? Ja. Jetzt haben wir bei den 4 Punkten, die du angesprochen hast, über People sehr, sehr intensiv gesprochen.
Ja.
Reden wir mal über Cash.
Ja.
Weil du hast ja auch eben gesagt, ja, ist ja auch mal, auch darf man jetzt damit Geld verdienen in Deutschland? Mhm. Und da ist die Antwort ja auch ganz klar ja. Mhm. Das ist ja auch gerade, wenn du etwas von Wert erschaffst, was für andere Wert hat, darfst du damit Geld verdienen.
Mhm. Ja.
Und ja, es gibt in Deutschland viel kostenfreie Bildung, aber ich glaube, wenn du halt, und ich habe selber ein BWL-Studium gemacht und scheinfrei abgebrochen, habe nie eine Bachelor-Thesis abgegeben, weil es mir einfach egal war am Ende, weil ich wusste, das Ding hat eh keinen Wert für mich.
Ja.
Außer, dass ich nochmal jetzt 3, 4, 5 Monate verballern würde, um da Dinge zu schreiben.
Ja.
Dass man dem, was man produziert und anbietet, auch einen Wert geben darf und auch ein Preisschild drauf machen darf. Das ist ja ganz, ganz klar. Und natürlich ist der Gedanke dahinter, was Gutes zu tun und Menschen dabei zu helfen.
Ja.
Aber es geht ja auch darum, im Kapitalismus, in dem wir leben, irgendwie das System, das da ist, halt für sich zu nutzen, um anderen dabei zu helfen. Man, ohne, wenn ihr kein Geld verdienen würdet, könntet ihr auch wieder keine Events machen, könntet es nicht größer machen, könntet ihr nicht mehr Menschen erreichen.
Ja.
Und ihr seid jetzt niemand, der hier im Porsche oder im Lambo vorfährt und jetzt hier die 10.000 Euro Uhr trägt. Gut, es war auch keine günstige, aber
War die nicht.
Ja, aber es ist kein 50 Euro Casio-Wecker, aber ist auch keine für ein paar tausend Euro.
Ja.
Also der Kerl sitzt hier ganz entspannt in kurzer Jogginghose und im Sweater.
Den ich bereue bei dem Wetter.
Ja. Also die ganze Company und auch dein Bruder und deine Eltern sind alle sehr, sehr bodenständig. Ne? Mhm. Also auch so, ne, was das den Umgang mit Geld angeht.
Mhm.
Wie sorgst du dafür, dass der Cashflow im Unternehmen da ist? Weil das ist ja erstmal die Grundlage, dass es funktionieren kann.
Mhm.
Eben auch mit dem, wie verdienst du Geld mit den Sponsoren? Was sind da so die Hacks, die du gerne mitgeben würdest?
Genau. Also erstmal zu allem ja, was du gesagt hast. Da ist so ein Money-Mindset-Problem in komplett Deutschland, was ich auch sehr lange hatte und wahrscheinlich an der einen oder anderen Stelle noch manchmal habe. Das muss auch noch gelöst werden. Auch davon bin ich nicht 100% befreit. Aber es hat sich deutlich gebessert, dass Geld nichts Schlechtes ist. Das kriegst du halt immer so unterbewusst eingetrichtert. Keine Ahnung, guck dir allein mal irgendeinen Hollywood-Blockbuster an. Titanic beispielsweise. Ja. Die Kohle haben oben auf dem Schiff, sind die Bösen sind und die unten die armen Bettler sind. Und das ist in jedem Film so.
Ja.
Spider-Man, der arme Tobey Maguire, der als Student mit seinen armen Großeltern irgendwo lebt und der reiche Typ, der dann der grüne Kobold ist und so weiter. Ja, also immer die Reichen sind die Bösen und die Armen sind die Guten.
Ja.
Und irgendwie unterbewusst prägt sich das ein. Also das ist schon mal Quatsch.
Ja.
Ich glaube, diese Blockade muss man schon mal lösen. Und allgemein zum Thema Cashflows das Wort voll wichtig, dass du es gesagt hast, weil das war das, was wir am längsten falsch gemacht haben. Und zwar haben wir Projektbusiness betrieben, haben aber gleichzeitig nicht aufgepasst, einen sauberen Cashflow auch zu haben. Also ich glaube, dass jedes Business relativ schnell sich ein Cashflow-Modell suchen sollte, wo wirklich auf monatlicher Basis Geld reinkommt, weil das einfach für die Liquiditätsplanung und so weiter, auch für, keine Ahnung, auch für Verhandlungen mit einer Bank mal, wenn du einen Kredit brauchst oder was auch immer.
Also dass das Cash wirklich im Flow ist.
Genau, und immer kommt irgendwas.
Was Neues reinkommt.
Genau, wo du einfach auch eine Kalkulationsbasis hast. Und das haben wir halt nicht gemacht lange Zeit, weil das ein Event-Projekt-Business war. Da war immer ein Event, dann war Zahltag und dann ging es immer so weiter, ne? Und das ist nicht so gut und das habe ich irgendwann schmerzlich auch zu spüren bekommen, dass es uns da fehlt. Deswegen würde ich jedem erstmal empfehlen, egal was er macht, auch im Cashflow zu denken. Genau, so viel erstmal zum Thema Cashflow. Und ansonsten ist es halt so, dass wir in Deutschland sehr ingenieurgetrieben sind, auch gar nicht so uninnovativ sind und so weiter, uns um Produktentwicklung, vielleicht auch um Design kümmern, aber wir kümmern uns nicht um Vertrieb und Marketing. Und auch das haben wir falsch gemacht und ich habe mittlerweile die Faustformel, ich habe es noch nicht ganz anpassen können, weil das geht nicht von heute auf morgen, aber ich habe für mich die Faustformel gefunden, dass egal welchem Unternehmen ich tätig bin oder welches Unternehmen ich aufbauen werde, dass mindestens 70% aller Angestellten eine Vertriebs- oder Marketingtätigkeit haben. Und der Rest kann dann der Rest sein. Und das machen viele falsch. Die verlieben sich so in die Produktentwicklung und in den Schaffungsprozess, den ich auch über alles liebe, aber vergessen halt dabei, irgendwie Akquise zu machen. Und so unsexy das klingt, aber am Ende des Tages ist es Türklinkenputzen.
Ja, das Produkt kann so geil sein, wie es will. Wenn es keiner kauft, ist es für den Arsch.
Genau.
Das ist, es muss ja bekannt sein. Ich muss ja raus damit. Ich muss entweder Menschen darauf aufmerksam machen oder Türklinkenputzen. Akquirieren. Ich glaube, für jeden Unternehmer ist ganz, also wie viele Menschen kenne ich, die machen irgendwo ein Geschäft auf und warten, dass die Leute reinkommen. Und verteilen vielleicht noch irgendwo ein paar Flyer und denken sich, warum kommt denn keiner? Und machen den Laden wieder zu ein halbes Jahr später, weil ihnen irgendwie nie jemand erklärt hat, dass Unternehmertum zu, wie du sagst, 70-80%, teilweise 90% Vertrieb und Akquise ist und Verkaufen.
Ja, 100%.
Wie wichtig ist das Thema Verkaufen an sich? Das ist ja so dieses, in Deutschland auch so ein böses Wort, Verkaufen. Ja. Kannst du nicht verkaufen. Verkaufen ist unethisch und der ganze Bullshit.
Ja.
Wie geht ihr damit um?
Verkaufen in der Form, dass wir halt auch verstanden haben, dass wir es tun müssen irgendwann. Und jetzt halt auch da überall klare Scoreboards haben, obwohl wir eigentlich jetzt kein Vertriebsunternehmen im klassischen Sinne sind, aber irgendwo ist jedes Unternehmen Vertriebsunternehmen, wo wir halt klar auch ein Scoreboard mit haben, der und der Mitarbeiter hat so und so viele Anwahlen jeden Tag zu leisten. All diese Dinge, ne? Also es ist omnipräsent in auch dieser Unternehmung hier, dass es hier auch um Verkaufen geht. Und das messen wir auch sehr stark. Also wir gucken, wie viele Anwahlen waren da, wie viele Leads sind wie generiert worden, wie ist unsere Abschlussrate am Telefon, das tracken wir alles. Ich wusste bis vor einem Jahr nicht mehr, was ein CRM-Tool ist. Ja? Customer Relationship Management Tool, wo einfach mal alle Akquise-Kontakte reingeballert werden, weil das ist dein Asset auch.
Ja.
Und all diese Dinge sind wichtig und die verstehen viele nicht zu tun.
Ja. Dein Asset, dein Unternehmenswert, ne, auch noch. Ich bin auch nicht immer so drin und manchmal, was meint er jetzt genau? Also für alle, die noch nicht so im Entrepreneur-Slang drin sind.
Tut mir leid.
Alles gut. Versuche ich immer so ein bisschen zu translaten.
Gerne, mach
das. Also gerade das Thema Kontaktmanagement oder generell auch überhaupt seine Zahlen zu kennen, Statistiken zu führen, zu gucken, wie viele Leute habe ich, wie viel rufe ich an.
Was ist dein Kundenwert beispielsweise?
Was ist ein Anruf am Ende wert?
Ja, genau.
Was ist ein Kontaktwert?
Customer Lifetime Value, all diese Dinge, googelt's gerne, wenn ihr es nicht wisst, was es ist. Das sind Dinge, die wichtig sind, die ich auch vorher in meiner Liebe zum Produktdesign, sag ich mal, auch nicht so auf dem Schirm hatte. Aber wenn du dich mit diesen Dingen nicht befasst, dann wirst du nicht lange am Markt bleiben.
Ja, in jedem Unternehmen.
Richtig.
Ja. Das heißt, wir haben über People geredet, wir haben über Cash geredet. Was hatten wir
Execution
noch? Execution und Leadership.
Genau.
über Execution hatten wir ja auch schon das ein oder andere, aber vielleicht nochmal prägnant auf den Punkt gebracht, wie kommst du, unabhängig davon, einfach mal einen Termin zu setzen, wirklich von der Idee in die Umsetzung und auch noch in Verbindung mit Cash, das hatte ich vergessen, zum Punkt Cash, auch zum Thema, ne, wie finanzierst du das Ganze, die Sponsoren auch mit reinzuholen, weil ich weiß, dass gerade du und dein Bruder auch und Lukas, der neben dir CEOs, glaube ich jetzt.
Der macht Creative-Abteilung komplett, genau. Ja.
Dass ihr ganz, ganz viel wirklich am Klinkenputzen seid, ganz viel Sponsoren am Akquiriert seid. Also wie kommst du wirklich dann in die Umsetzung, von der Idee auch in die Umsetzung, wo ja Vertrieb auch mit dazugehört, zu ganz großen Teilen?
Genau, ich glaube, dass also Zielsetzung wichtig ist, auch wenn ich immer sage, der Weg ist das Ziel und der Schaffungsprozess, das ist so für die innere Erfüllung. Aber trotzdem sind natürlich Ziele wichtig, sich zu setzen, auch mit einem Datum, weil sonst verläuft sich das. Das ist mega, mega wichtig. Und dann hast du halt ein Ziel, an dem du gemessen wirst, hast eine Frist, bis es fertig sein muss und musst dich halt auch rechtfertigen. Also ich glaube, es muss klar sein, auch vom Team. So, du musst zum Beispiel bei uns ist diese Umsetzung auch, glaube ich, warum die so gut bei uns funktioniert, ist, glaube ich, dass wir jeden Donnerstag zum Beispiel Team-Meetings machen und sich jeder für seine, da ist wieder das modische Wort KPI, sich die offenlegen muss und sagen muss, okay, ich habe es nicht geschafft, weil oder ich habe es geschafft oder übertroffen oder also dieses Committen zu etwas und dann aber auch dafür öffentlich gerade zu stehen im Team. Da wird keiner verhauen, wenn es nicht geklappt hat, aber man fragt dann mal nach als Geschäftsführer, warum es denn nicht geklappt hat. Darum geht es dann einfach umzusetzen und einfach zu verstehen, dass wenn man es nicht tut, dass es halt dann auch schnell wieder alles vorbei ist. Genau. Das sind so die Dinge, also sehr viel Meetingstruktur, egal ob man jetzt ein eigenes Team hat oder nicht, aber du wirst immer irgendwelche Leute brauchen, mit denen du arbeitest, also Dienstleister, pipapo, mit denen eine klare Meetingstruktur zu haben, ist mega wichtig. Wir sind mittlerweile sogar dabei, dass wir uns morgens 10 Minuten wir nennen das Daily Huddle, 10 Minuten treffen, kurz besprechen, was sind die Top 5 von jedem und derjenige in der Struktur, der, sag ich mal, die Abteilung leitet, der kann dann auch nochmal so ein bisschen führen und sagen, okay, nee, das ist gar nicht so wichtig, weil oft verwechseln die Leute wichtig und dringend. Wir neigen immer dazu, die dringenden Dinge zu machen und dann die wichtigen fallen zu lassen.
Ganz aber, wichtiger Punkt.
Ja, aber wir müssen die wichtigen Dinge machen, nicht die dringenden. Und
ich glaube, da findet sich jeder Unternehmer, Selbstständige, ich mich auch total oft drin wieder. Und ich denke, jetzt hast du schon wieder irgendwas Unwichtiges dringend werden lassen, mach das Dringende und das Wichtige fällt hinten runter. Am Ende bin ich von mir selber genervt, weil die Struktur in dem Moment gefehlt hat.
Genau. Umsetzung zum Beispiel. Ich mache so ein Hack ist vielleicht auch, sich abends hinzusetzen und zu reflektieren, so was sind wirklich die 5 wichtigen Dinge, die ich direkt morgen mache, wenn so mein Kopf auch am frischesten ist. Und dann auch zu wechseln von Manager, also von Macher auf Manager. Also am Morgen bist du so der Macher, der Dinge macht und erst am Nachmittag, mittlerweile ist bei mir so, dass ich da teilweise komplett auf Abwehrhaltung gehe und dann erst in die Managerrolle gehe, wo ich überhaupt andere Leute überhaupt in meinen Tagesablauf reinlasse. Und da schaffst du es halt echt auch viel, viel abzuarbeiten.
Ja, also super, super Tipp auch. Alex Fischer hat das auch mal schön formuliert, nur von wegen, du hast 3 Jobs, Zielefinder, Manager und Ausführer, also Macher am Ende. Mhm. Ne, dass du ne, auf der einen Seite natürlich die gezielte Division definieren musst, die Werte klar sein müssen, das Management und die Ausführung und dass du nicht zu oft in den Rollen switchst.
Ja.
Und dass du sagst, okay, jetzt habe ich einen Blog, da bin ich Macher, Umsetzer und blende alles andere aus.
Ja.
Dann gehst du ins Management rein, wo du mit anderen das Ganze machst. Und ich sag mal, Zielefinder könnte man sagen, wenn ihr euch in die Hütte einschließt, hier mit dem ganzen Team, Ziele, Visionen, Werte definieren, Unternehmensausrichtung.
Und das passiert auf Makroebene und auf Mikroebene. Ja. Makro ist jetzt zum Beispiel Anfang Juli, wo wir so eine 5-7 Jahresvision mal anskizzieren, gleichzeitig auch ein Jahresziel ausgeben, aber dann jeden Donnerstag, wenn wir ein Meeting haben, werden auch wieder die Ziele für bis zum nächsten Donnerstag gesetzt. Ja. Ich glaube, dass Ziele, auch wenn es am Ende darum nicht in erster Linie geht, halt schon einen Drive reinbringen.
Ja, ja. Definitiv. Also Ziele sind ein ganz, ganz wichtiger Punkt.
Ja.
Und die auch ordentlich zu definieren.
Ja, genau.
Die SMART-Regel hat, glaube ich, jeder schon mal gehört, der zuguckt. Ja. Wenn nicht, einfach mal googeln. Ja. Würde jetzt den Rahmen sprengen, darauf einzugehen. Aber sich halt ordentliche Ziele zu setzen, die einen gewissen Anspruch haben und das halt auch von nur langfristigen auf kurzfristige Ziele dann auch runterzubrechen und im Englischen geht das schöner, jetzt referenziere ich schon wieder Alex Fischer, aber er hat es in seinem Buch schon beschrieben, von Purpose über Goal zu Targets, ne? Also okay. Purpose, das übergeordnete Ziel, die mittelfristigen Goals und die kleinen Targets, ja, die umgesetzt cool. werden. Wir haben halt im Deutschen nur ein Wort dafür, ja. Das ist halt Ziel.
Ja, aber cool. Ja, cool. Kannte ich so von Alex nicht, aber ja, feiere ich, unterschreibe ich so.
Ja, der ist ja auch jedes Jahr bei euch da.
Genau,
das,
genau.
Das hier mit dem Zielefinder, Manager und Macher, diese Einfälle, er ist ja, sein großes Talent ist, glaube ich, komplizierte Vorgänge einfach darzustellen.
Ja.
Großartig. Das hat er mir während der Zigarette und der Cola in der Pause erzählt, jetzt beim Founders Summit.
Ja, und was er mir auch mal gesagt hat, ist, für sich Klarheit zu finden, er googelt voll auf, er guckt im Duden voll auf nach, Begriffen nach,
ja,
und versteht dann eigentlich so die Sinnhaftigkeit der gewissen, ja, Dinge durch einfach mal im Duden nachgucken, was ist das eigentlich, worum geht's denn da?
Das ist einfach so simpel, ne?
Ja, weil die Sprache, die ist so gut eigentlich, ja, wenn du mal überlegst, so wie durchdacht die Sprache ist. Mhm. Und das merkst du dann voll auf dem Duden, wenn du einfach mal guckst, was bedeutet das Wort denn eigentlich?
So. Mhm. Definitiv.
Und ansonsten, was auch hilft, ganz kurz, um nochmal ein bisschen technisch zu werden, sind halt so Tools wie Trello, Wunderlist und Co., die dir halt Thinkstree soll auch voll geil sein, probiere ich auch mal aus, die dir auch halt helfen, super gut strukturiert deine Aufgaben erledigt zu bekommen.
Wie hieß das letzte?
Thinkstree, also okay, so cool. Nicht wie, also wie Dinge 3.
Ja.
Genau.
Things 3, okay.
Und ansonsten Trello für Teams und Wunderlist als Checkliste quasi für sich selbst.
Ja, ne, also für die mit Apps das gerne machen. Das ist, ich bin ganz ehrlich, ich habe ich habe Wunderlist schon ausprobiert, mit Trello habe ich mich auch schon mal beschäftigt, aber letzten Endes ist es bei mir immer abends das Post-it,
yeah,
wo dann die Tops draufkommen und dann wird am Post-it einfach durchgestrichen. Ich krieg's nicht digitalisiert.
Egal, wie viel ich auch digital mache tatsächlich. Ich habe auch immer ein Whiteboard mit, auch nochmal
Tools
und abhaken.
Ja. Und das ist ja Whiteboard, jetzt endlich neues Büro, da kommen jetzt Whiteboards an die Wände. Das ist ganz wichtig.
Ja,
finde ich immer, wenn ich bei euch hier im Office bin, immer cool, dass überall Whiteboards hängen. Und das führt es ja auch immer wieder vor Augen. Ne? Ist vielleicht auch ein wichtiges Thema, das ist der vierte Punkt eingehen, den du genannt hast, das Thema Leading oder Leadership.
Ja.
Was ist für dich da so die Kernbotschaft oder die größte, die Key Rule, zu sagen, wie führst du deine Partner, Mitarbeiter, Dienstleister?
Ja, also ich glaube, als Geschäftsführer kommt jetzt auch drauf an, was für eine Größe du hast. Das kann man jetzt nicht pauschalisieren, aber am Ende des Tages geht es darum, dass du dafür verantwortlich bist, dass du die richtigen Menschen die richtigen Dinge richtig machen. Und da musst du halt die ganze Zeit Management betreiben. Dass die Leute wirklich sich um die richtigen Dinge kümmern und nicht um irgendwas, was belanglos ist, das richtig machen. Und ja, solange das irgendwie in deiner Überwachung funktioniert, dann hast du deinen Job richtig gemacht. Aber in echt kommt halt noch ein bisschen mehr dazu. Du bist halt teilweise auch ein bisschen Seelsorger. Wir haben ein super junges Team. Ich bin mit Mitte 20, auch wenn ich schon grau werde, ist das ja eigentlich noch ein relativ junges Alter.
Einer der Ältesten hier, glaube ich.
Ne? Yeah, ich bin einer, klar, gibt es überhaupt welche, die älter sind als ich, so vielleicht ein, zwei, die so zwei, drei Jahre älter sind, aber ansonsten alle so echt blutjung, Anfang 20 und teilweise noch jünger.
Ist es was manchmal fehlt, so die Durchmischung in der Altersstruktur auch?
Ja, ich glaube, dass ein Team auch mal gut tun würde, hier auch mal ein paar erfahrene Haudegen reinzuhaben. Arbeiten wir tatsächlich auch dran, dass wir da ein paar erfahrene Leute noch dazu bekommen. Nur unsere Leute sind so crazy. Ich glaube, die bisschen Älteren wollen nicht mit denen arbeiten. Nee, cooles Team, und gerne, wenn jemand es sieht und auch ein bisschen älter in Anführungszeichen ist, kann gerne mal bei uns eine Bewerbung vorbeischicken.
Ja, also wenn ihr Bock drauf habt, in welchem Bereich sucht ihr gerade? Also Vertrieb und Marketing?
Ja, als erstes suchen wir Vertrieb und Marketing und dann suchen wir tatsächlich gerade Partnerbetreuung, also die ganzen Partner, die du angesprochen hast, die müssen auch irgendwie gepampert werden, sage ich mal, und da suchen wir gerade noch jemanden, genau.
Ja, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Gab es denn auch Situationen, in denen Konflikte entstanden? Es wirkte immer nach außen alles so harmonisch und dieses Startup-Life, alles total cool. Aber es gab mit Sicherheit auch Konfliktsituationen, oder? Wo es mal knallt und wo es vielleicht auch mal kritisch wurde.
Auf dem Event selbst oder generell?
Generell im Unternehmen.
Ja, klar, gibt's auch. Also Gott sei Dank irgendwie nie, dass man sich danach irgendwie nicht mehr in die Augen schauen konnte oder so. Also so weit ist es noch nie gekommen. Mhm. Natürlich gibt's mal Streitigkeiten zwischen Mitarbeitern, Unzufriedenheit, wie die ein oder andere Sache aufgesetzt wurde. Der ein oder andere hat sich mal übergangen gefühlt, so weil er vielleicht nicht in die Kommunikation mit einem eingezogen wurde, was gar nicht böswillig war. Mhm. Aber es ist halt Business wird halt immer zwischen Menschen gemacht, auch innerhalb, nicht nur extern.
Ja.
Und wir Menschen sind komische Kreaturen und die brauchen sehr viel Fürsorge und dem muss man viel zuhören, aber ist jetzt nie was Großartiges passiert, so dass hier echt jemand im Streit gegangen ist oder so. Gott sei Dank nicht.
Was ist dein Geheimnis dafür? Das ist ja, also kommt ja in den besten Firmen vor.
Ja, vollkommene Transparenz. Mhm. 100% Ehrlichkeit und ich bin, also früher war ich Freund von ganz flachen Hierarchien, ist mittlerweile nicht mehr so, ich habe auch da gelernt, es braucht ein bisschen Hierarchie eben, sonst auch vor allem bei dem jungen Team, aber ja, einfach das Gefühl und das ist, weil es echt ist, dass jeder gebraucht wird, so, und das sind so die Dinge, warum, glaube ich, alle gut miteinander auskommen und jeder darf und soll sagen, wenn ihm irgendwie was nicht passt. Ja. Und dazu werden die regelmäßig erinnert. Sagt was, wenn es nicht passt. Wir machen Feedback-Gespräche und wo auch teilweise ich Kritik bekomme und dann sage ich, okay, cool, danke.
Ja.
Und ich glaube, das ist wichtig. Viel Kommunikation miteinander und halt 100%ige Transparenz und Ehrlichkeit.
Wie wichtig war es für euch, zwischendrin immer wieder mutig zu sein? Weil ihr habt ja in kürzester Zeit hier riesige Hallen voll gemacht.
Ja.
Wir hatten mal das eine oder andere Gespräch, ich gehe jetzt nicht ins Detail, weil es teils im Vertrauen war, was da so für Summen im Raum stehen, für so
Locations. Ja.
Wenn du es jetzt offen sagst, auch sehr, sehr gerne. Das ist ja schon ein enormes Risiko, wo du, glaube ich, auch die Eier in der Hose brauchst, um mutig zu sagen, alles klar, ich unterschreibe hier den Vertrag mit dem Rhein-Main-Kongress-Zentrum in Wiesbaden und ich mache das safe und ich hole hier Mike Tyson.
Ja.
Da gehört ja schon viel Mut dazu.
Ja, also jedes Mal sind wir ja gewachsen und jedes Mal haben wir einen Location-Wechsel gehabt und jedes Mal sind die Kosten angestiegen. Das erste Mal, wo es mir Angst gemacht hat, war die erste Nummer. 20.000 Euro Fixkosten, so eine Nummer zu organisieren, war für mich eine Riesensumme.
Ja.
Nächste Event war gar nicht so krass wirtschaftlich. Da war es eher die Größe von 350 auf 1.000, knapp 1.000 Leute hochzugehen. War, ich glaube, 30.000 Euro hat es gekostet oder so, all in. Dann die dritte Nummer hat 250.000 Euro gekostet, also komplett Fixkostenapparat. Ja. Und von 250.000 jetzt auf die letzte war eine Dreiviertelmillion Fixkosten. und jedes Mal rutscht dir so das Herz in die Hose, kriegen wir das eigentlich hin oder sind wir gerade größenwahnsinnig?
Ja,
aber ich habe es auch auf dem Founders Summit gesagt in meinem Vortrag, da hätte mir ein Spruch geholfen von einem Fußballtrainer von mir, der gesagt hat, die Lust aufs Gewinnen muss immer größer sein als die Angst vorm Verlieren. Und dann sagst du halt, okay, go for it. Heißt nicht, dass du jetzt kopflos in irgendwas reinrennen sollst. Also du musst schon die Chance sehen, dass es irgendwie machbar ist und es realistisch mal durchgerechnet haben. Aber es darf ruhig ein hohes Ziel sein, für das du dich echt strecken musst.
Ja.
Und genau, solange die Lust aufs Gewinnen größer ist als die Angst vom Verlieren, hilft das, um in deinem Lebemutig-Slang zu bleiben, wirklich mutige Entscheidungen zu treffen und die musst du jeden Tag treffen fast.
Ich glaube, das ist eine Überschrift, die man fast im ganzen Podcast geben könnte zum Thema Unternehmertum.
Ja.
Wenn du Unternehmer sein willst, muss deine Lust aufs Gewinnen größer sein als die Angst zu verlieren, weil das Scheitern gehört mit dazu.
Ja.
Jetzt sieht euer Unternehmensverlauf noch nicht nach viel Scheitern aus, wobei auch mit Sicherheit der ein oder andere Rückschlag dabei war. Gibt es sowas, was du teilen möchtest, wo du meinst, okay, da ging es auch mal heftig, da gab es mal heftig Gegenwind, da gab es mal einen riesen Rückschlag?
Tatsächlich haben wir so ein paar schlechte Erfahrungen mit Speaker-Bookings gehabt.
Mhm.
Wir hatten echt geile Zusagen schon gehabt, die dann abgesprungen sind. Einmal war es die Tyson-Geschichte, die ja Gott sei Dank dann funktioniert hat. Für die, die vorhin sich gefragt haben, Tyson, seinen Sohn nennen?
Genau, erzähl uns die
was
Geschichte.
Was ist da los? So ganz, ganz kurz runtergebrochen. Wir hatten erst eine Zusage von Tyson, dann aufgrund der Kritik an seinem Marihuana-Business, was er eröffnet hatte, gab es wieder eine Absage, weil er Angst hatte, sich vor den Medien hier in Deutschland rechtfertigen zu müssen durch seinen Auftritt bei uns. Und um es ganz kurz zu machen, war es dann, dass ich ihm angeboten habe, meinen erstgeborenen Sohn nach ihm zu benennen, wenn er doch kommt. Darauf ist er wirklich eingegangen. Und da bist du halt auch Achterbahn gefahren.
Ja.
Zusage, Absage, Zusage. Und bis zu dem Moment, wo er auf dem fucking Stuhl, sorry, da saß, hatte ich wirklich Angst, dass der nicht kommt.
Mhm.
Genau, also da gab es einige Dinge. Wir hatten, das habe ich glaube ich noch nie öffentlich gesagt, aber wir hatten, darf ich das sagen? Ich mach's einfach.
Ja.
Wir hatten eine Zusage von zum Beispiel Casey Neistat für dieses Jahr.
Die mir gar nichts sagt.
Es ist ein R.
R, okay.
Einer der größten YouTuber der Welt.
Okay.
11 Millionen Follower auf YouTube. Einer der ersten auf YouTube gewesen.
Okay, krass. Das ist doch schon eine Nummer.
Ja. Und auch.
Bin ich vielleicht doch zu alt für, um den größten YouTuber der Welt zu kennen, keine Ahnung.
Ja, er ist nicht der Größte, aber er ist einer der Größten. Ja. Und ist aber auch so ein Business-Typ, hat eigene Apps und so, macht viele Commercials für Nike und so ein Zeug. Und ist tatsächlich in der breiten Masse noch bekannter als Gary.
Mhm.
Gary ist ja so in unserer Szene so the real deal, aber er ist so im Mainstream deutlich bekannter. Da hatten wir eine Zusage, das ist wieder abgesagt worden aus privaten Gründen. Wir hatten eine Zusage von Rita Ora, eine weltbekannte Sängerin.
Die sagt mir doch auch was.
Ja, wenn du Song hörst, dann auf jeden Fall.
Nee, Rita Ora definitiv, klar.
Auch eine Absage bekommen, obwohl wir auch schon eine Zusage von ihr hatten.
Wie geht sowas? Also du hast ja eine Zusage, machst einen Vertrag.
In gewissen,
wie kommt dann wieder so eine Absage zustande?
In dem Fall war es unterschiedlich. Ich sage jetzt nicht, bei wem es wie war, aber bei einem gab es einen festen Vertrag mit einer Ausstiegsklausel. Bei dem anderen gab es nur eine mündliche Zusage bis dato. Und trotzdem hat man halt damit gerechnet,
dass
es funktioniert. Und dann kurz vor Unterschrift ist dann doch nicht geklappt. Also da gab es dann so öfter Rückschläge, wo ich echt gefreut ist, weil es ist echt schwierig, man denkt das nicht, aber es ist unfassbar schwierig. Selbst wenn du Geld hättest, wir haben 750.000 ist zwar schon ein gutes Budget, um eine coole Veranstaltung zu machen, aber das ist nix so. Ne?
Ja.
Also wenn du so einen Weltstar buchst, dann mit Reisekosten, pipapo, bist du schnell bei 500.000 Euro. Und wenn du dann irgendwie über Beziehungen und Co. doch einen coolen Deal hinbekommst, der für den Wirtschaftscase irgendwie abbildbar ist, dann freust du dich halt richtig, weil es nicht wirklich nicht
einfach ist. Natürlich, ist hier Party den ganzen Tag, wenn Rita Ora zusagt.
Genau. Und dann ist hier wirklich Party.
Ja.
Und dann sagt dann so jemand wieder ab. So, ne? Wie gesagt, in dem Fall.
Aber hey, selbst Thomas Gottschalk sind bei Wetten, dass Stars abgesprochen. Nee. Also von daher, das ist, ich glaube, egal wo.
Genau, das kommt das
passiert
auch,
den Besten.
Wird auch das letzte Mal bei uns passieren. Aber das sind so, weil du mich nach Rückschlagen gefragt hast, das sind so Dinge, wo du dann kurz ein bisschen zurückgeschlagen dich fühlst, aber dann geht's halt irgendwie weiter.
Gab es denn auch Momente, wo du gar nicht mutig warst in den letzten 4-5 Jahren, wo du danach gesagt hast, wärst du besser mal mutig gewesen in dem Moment?
Ich bin ein sehr harmoniebedürftiger Mensch und muss selber noch manchmal ein bisschen lernen, auch mal ein härteres Wort ergreifen zu dürfen, weil ich immer so möchte, dass sich niemand irgendwie auf die Füße getreten fühlt, etc. Aber das habe ich auch gelernt, musste ich auch lernen, auch einfach mal seine Meinung sagen, weil es einfach nicht schlimm ist. Jeder, wenn einem was nicht passt, dann soll das sagen, weil das ist am Ende des Tages immer der richtige Weg. Und bei mir war das oft so, dass ich da nicht mutig war in dem Bereich, das einfach nicht zu sagen, so wie ich es gefühlt habe.
Ja.
Und dass man das einfach dann ein bisschen verschleppt hat mit sich und rumgetragen hat und dann irgendwann kommt es halt raus. Und da war ich tatsächlich das ein oder andere Mal nicht mutig genug, aber auch da arbeite ich an mir und es verbessert sich.
Okay, sehr, sehr cool. Also danke auch fürs Teilen. Und ja, wir sind auch schon langsam am Ende des Podcasts. Und bevor wir zur berühmten Lebemutig Live Podcast Abschlussfrage kommen, vor dem den einen oder anderen schon mal die Knie schlottern, habe ich eine neue Kategorie, die ich gerne einführen möchte, nämlich die kurze Frage, kurze Antwort Runde. Sag ich mal über drei Antworten. Uns deine Person, deine Persönlichkeit, deinen Charakter ein bisschen näher bringt und auch die Welt, in der Robin Julian Söder lebt. Also, bist du bereit?
Ja,
more ready. Nenne drei Dinge, die du morgens machst.
Zähne putzen, Journal schreiben. Und mir die Big Five To-Dos angucken.
Okay, ja. Cool. Nenne drei Schimpfwörter.
Fuck. Darf man auch fluchen so? Drei Schimpfwörter. Okay, fuck, sage ich on. Manchmal.
Die dir einfallen, nicht die du regelmäßig benutzt.
Okay, das rettet's dann wahrscheinlich. Ja. Fuck, Arschloch und Motherfucker.
Motherfucker, sehr gut. Nenne drei Dinge, die man schlägt.
Ja, das sind echt scheiß Fragen, Bro. Drei Dinge, die man schlägt. Manchmal sich selbst. Was schlägt man denn?
Nicht drei Dinge, die du schlägst. Drei Dinge, die man schlagen kann.
Ein Boxsack. Kissen und... Und sich selbst kann man mal manchmal zum Wach werden.
Ja, sehr gut. Ja. Wenn du drei Frauennamen, die mit N beginnen.
Gott, nicht, dass meine Freundin denke, ich habe da irgendwelche Liebeleien auf da.
Fang doch bei deiner Mutter.
Nicole.
Danke, Bro. Ich dachte mir, das wäre eigentlich einfach.
Ja, Nicole. Eine gute Freundin von meiner Freundin, fällt mir jetzt ein, aber da ist nichts am Laufen, ich schwör's.
Wie er es ausargumentiert.
Nidia heißt die. Und was gibt's noch? Nicole, Nidia und Nalan, mit der habe ich heute telefoniert.
Sehr cool, vielen Dank. Drei Dinge, die man kocht.
Nudeln. Ich koche nie.
Man redet eine Stunde und lernt die Menschen am besten in der
Damm. Ja. Was kocht man? Nudeln. Nudeln und Nudeln.
Ich esse viel Nudeln, Nudeln und Nudeln. Auch mit N, wunderbar, wie die Frauen haben. Drei Filme mit Leonardo DiCaprio.
Titanic.
Den hatten wir schon, das ist einfach. Ja.
wie heißt der Film, wo er den endlich seinen Oscar für bekommen hat?
Ja, ich komme auch gerade nicht drauf.
Ich mache erstmal Django Unchained.
Ja.
Und da, wie hieß denn der, den er seinen Oscar für bekommen hat?
Und der mit dem Oscar, alles klar. Genau. Drei Bücher, die du gelesen hast.
Der Mönch, der seinen Ferrari verkaufte, Scaling Up und Primal Branding.
Okay, cool. Drei Dinge, die du in deiner Freizeit machst. Er hat keine
Freizeit. Spazieren gehen. er ist echt wenig. Aber spazieren gehen. Ganz, ganz, ganz selten leider. Aber das versuche ich öfter zu machen. Wieder Fitnessstudio. Ja. Und ja. Und spazieren, Fitnessstudio und Freunde treffen.
Und letzte Frage, die passt zum Spazieren gehen. Nenne drei Baumsorten.
Birke. Wer ist das? Fichte. Und es gibt noch viele Baumarten eigentlich. Tanne.
Ja, wunderbar. Okay. Vielen Dank, dass du den Spaß
Hat man gemerkt, dass ich kein gutes Allgemeinwissen habe.
Genau, eigentlich hast du davor ganz gut damit geglänzt. Hat ja auch nicht so viel mit Allgemeinwissen zu tun, sondern ein bisschen was Spaßiges zum Abschluss. Und damit noch eine letzte Frage. Die ich gerne jedem zum Abschluss stelle, nämlich wenn du keine Angst mehr hättest, sondern grenzenlos mutig wärst, was wäre das Erste, was du sofort tun würdest?
Obwohl ich Ängste habe, aber ich würde genau so weitermachen. Also ich würde, also ich glaube, dass ich das, was ich gerade mache, dass das für mich aktuell zumindest der richtige Weg ist. Und wenn ich wahrscheinlich was noch dazu kommen würde, ich würde vielleicht noch mal so mehr in extreme Erfahrungen reingehen. Mhm. Sowas wie Bungee-Jumping oder so, sowas wie echt Schiss. Ja, sowas würde ich, glaube ich, mehr machen. So mehr in extremer
Erfahrung. Kann ich dir empfehlen.
Ja?
Ja. Da ging mir schön der Arsch auf Grund.
Ja, glaube ich dir. Ich traue mich nicht dran. Aber ja, so Sachen würde ich wahrscheinlich machen. So mehr extreme Erfahrungen.
Ja.
Aber wären die noch so geil, wenn du keine Angst hättest?
Nee, dann wären sie ja nicht mehr so die geile Überwindung und das Ganze wirklich zu machen. Aber ich glaube, dann zu tun ist halt was dir unendlich viel Kraft gibt, weil du weißt, ich war mutig genug dafür. Ja. Was kannst mich jetzt noch schocken, 15 Millionen für Gary Vee zu bezahlen? Ja. Keine Ahnung.
Ja, wenn ich gar keine Angst um Geld und Unternehmen hätte, würde ich den wahrscheinlich auch endlich buchen.
Okay. Kommt Gary nächstes Jahr?
Wir arbeiten dran. Aber er besteht auf seine Viertelmillion plus Reisekosten. Und die will ich ihm einfach nicht geben. Und dementsprechend muss ich mir noch andere Dinge einfallen lassen. Aber wir haben noch ein paar Ideen, ihn zu holen. Und
das ist mal eine Nummer. Also, er hat ja bekloppten Kram gemacht, hat ihm hinterhergeflogen mehrfach und Riesenaktionen. War bei ihm live bei Instagram. Und also soweit musst du erst mal rankommen überhaupt, dass du überhaupt in der Situation bist, mit Gary Vee zu verhandeln.
Voll lustig. Charlie war ja bei uns noch als Speaker, Charlie Rockets. Man kennt ihn ja auch persönlich. Und ich habe so nach der Veranstaltung gesagt, ey, was kannst du tun, damit Gary zu uns kommt? Na komm, wir nehmen mal schnell eine Nachricht für ihn auf, weil er ihn halt über WhatsApp hat. Und dann hat er halt so geredet und hat so gesagt, ey, ich war hier, voll cool und so weiter. Und hier ist jemand, der dich sprechen will. Da habe ich gesagt, ey, Gary, ich bin's wieder. Und du willst nicht aufhören, mein Gesicht zu sehen, bis du hier bist.
Ja, ich glaube, also
wir geben Gas und gucken, wann es passiert. Aber es wird passieren.
Ich glaube, wenn er kommt, dann musst du anbauen an der Halle.
Wahrscheinlich.
Dann rennt die Community hier. Ich würde auch alles absagen, wenn er kommt.
Gary ist real deal.
Ich glaube, das Einzige, was dem dazwischen könnte, wäre jetzt die Geburt von meinem Sohn, aber ansonsten nicht.
Kerem, es tut mir leid, du musst den Gestank ertragen, aber Gary hier, ich habe mir auch die neuen Sneaker geholt, falls du das siehst.
Okay, falls Gary den Lebemutig Live-Podcast kommt, die neuen Gary sind aber echt cool.
Ja, sie sind deutlich besser als die ersten.
Ja, die ich nicht vor Augen habe, muss ich ehrlich sagen, aber die finde ich ganz cool. Also, zum Abschluss, es ist für mich extrem schwer, mit dir Kontakt aufzunehmen. Wie kann man mit dir Kontakt aufnehmen? Wie kann man, und das ist echt schwer, weil sein WhatsApp, glaube ich, 1000 offene Chats hat.
Yes.
Also wie kommt man irgendwie an dich ran, an euch ran? Was ist als nächstes geplant? Die nächsten Events? Ich glaube, der Termin fürs Founders Summit steht schon für 2020.
Ja.
Ihr habt jetzt gerade ein Online-Programm oder Online-Programme, die ihr launcht. Was können die Menschen, die Bock auf euch haben und euer Schaffen haben, wo können die hin, wo gibt es mehr Infos?
Genau, also mit mir in Kontakt treten ist tatsächlich ein bisschen schwierig, weil ich einfach so ein bisschen ich habe, glaube ich, gerade 160 ungelesen WhatsApp-Nachrichten, 111 ungelesen Mails. Mails bin ich echt schnell und antworte in der Regel innerhalb von 24 Stunden. WhatsApp habe ich so ein bisschen aufgegeben. Einfach an team@entrepreneur-university.de schreiben mit dem Anliegen und dann melde ich mich gerne zurück. Da ist es wirklich erfolgswahrscheinlicher, dass ich mich da melde, als wenn man mir an
meinen... Kann ich bestätigen. Ich mache nur noch E-Mail.
Ja, er ist zum Beispiel seit 3 Jahren Freund von mir und selbst wir schaffen es manchmal nicht, uns zu kriegen.
Ja. Zumindest am Geburtstag haben wir hingekriegt.
Das haben wir hingekriegt, ja. Das war mir dann auch wichtig. Ansonsten, wer Bock hat, halt kommt aus Founders Summit, zieht sich das mal rein.
Nächstes Jahr wann?
18. und 19. April. Also unbedingt einen Kalender eintragen. Wir freuen uns auf jede Frau und jeden Mann. Wer Bock hat, noch mehr Deep Dive wirklich ausgebildet zu werden, der kann, wenn er Bock hat, mal in unsere Ausbildungsprogramme auf der Seite reinschauen.
Ja. Um genderneutral zu bleiben, der zweite. Auch jeder, der nicht weiß, was er ist oder irgendwas dazwischen. Oder das musst du ja heutzutage alles mit dazu. Ne? Bei Stellenausschreibung MWX.
Genau.
Denk mir mal, lass es doch einfach komplett weg. Sag doch einfach jeder. Jeder ist gemeint. Jeder, egal wie er sich fühlt, wer er gerne wäre.
Ja.
Aber vielleicht kommen wir auch darüber hinweg, über den Quatsch irgendwann.
Ja, ich bin optimistisch.
Hoffen wir mal. Wir sind sehr, sehr optimistisch. Vielen Dank für deine Zeit.
Ich danke dir.
Ich danke euch, dass ihr bis zum Ende mit dabei wart. Wenn ihr Bock auf mehr Lebe mutig habt, kommt doch zum Event Lebe mutig, die Kunst, deine Grenzen zu sprengen. Das nächste Mal am 30.06. in Frankfurt. Und dann am 28., 29.09. in Köln und am 23., 24.11. in der Hauptstadt in Berlin. Und mit dem Gutscheincode Podcast gibt es auch noch 25% Rabatt. Das war der falsche Code. Ich habe die Bauchbinde nicht richtig vorbereitet. aber wenn du nur zuhörst, hast du es ähnlich gesehen. 25% Rabatt mit dem Gutscheincode Podcast über lebemutig.jetzt. So viel der Werbung in Julian Söders Sache und in meiner Sache. Vielen Dank, dass ihr mit dabei wart. Und ja, wir freuen uns, wenn es euch gefallen hat, wenn ihr das Ganze teilt, wenn ihr uns einen Kommentar, eine Bewertung gebt bei iTunes oder bei YouTube, was dazu schreibt. Und ja, wir sehen uns beim nächsten Mal. Vielen, vielen Dank. Vielen Dank an meinen Gast. Ich und du hast das letzte Wort.
Danke fürs Zuhören. Danke für eure Zeit.
Und tschüss.